Ja, es ist ja schon Jahrzehnte her, möchte ich meinen. Ich habe mal bei einem Spiel in Cottbus gegen die Bayern dem Uli Hoeneß gesagt, dass seine Würstchen lecker sind. Ein paar Jahre später klingelt es bei mir an der Tür und da steht dann ein Kurierfahrer und sagt, ich bringe Würstchen von Uli Hoeneß. Ach, sage ich, das ist aber nett. Ja, danke schön. Ja, das ist noch nicht alles. Da waren drei Kartons. Ich habe noch zwei. Na gut, es waren fünf Kartons Würstchen und so weiter. Die brachte er hoch. Und ich habe dann gleich, weil ich auf Campingurlaub danach war, mit meinen Freunden zwei Packungen genommen. Und den Rest, das wusste ich ja, das ist ja Quatsch. Außerdem, was soll ich mit den ganzen Würstchen? Und habe die Hamburger Tafel angerufen. Die waren begeistert. 2 Stunden später waren die da und haben die Würstchen abgeholt. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Uli Hoeneß rief mich eine Woche später an. Es klingelte das Telefon, anonym natürlich, ich wusste gar nicht, wer dran ist. Und fragte doch, ob die Würstchen angekommen seien. Ja, sage ich, klar, Dankeschön nochmal. Gut, wiederum eine Woche später klingelt wieder das Telefon. Wer war dran? Uli Hoeneß. Und fragte, wie haben denn die Würstchen geschmeckt? Ich sage, ja, lecker, vielen Dank, klasse. Ich habe ihm aber nicht erzählt, dass ich drei, vier Kartons der Hamburger Tafel gespendet habe. Und somit hat Uli Hoeneß tatsächlich da noch was Gutes getan. Ich fand's toll, alle waren zufrieden und da habe ich eigentlich einen ganz anderen Uli Hoeneß kennengelernt. Aber wie gesagt, das ist ja auch schon Jahrzehnte her.
Dann sage ich damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Fußball. Wir waren 2 Wochen weg, es war Länderspielpause und wir haben sehr viel zu bereden. Und für das Team Fußballromantik sage ich Hallo und guten Morgen in die wohl bekannteste WG in Hamburg. Moin Rollo.
Hallo, hallo.
Und er hat extra, unterbricht jetzt gerade seinen Kurzurlaub für uns mit seiner Familie. Er ist nämlich auf Mallorca. Wir hoffen, dass die Verbindung einigermaßen hält und die Qualität trotzdem hörbar ist. Moin Mike nach Malle. Mike Hanke heute da.
Sonnige Grüße, hallo.
Sehr gut. Wie ist das Wetter?
Das Wetter ist super, 25 Grad. Sonne scheint. Die letzten Tage, also Donnerstag, Freitag war ein bisschen Regen. Und Samstag ging schon die Sonne wieder raus. Und Sonntag war gestern mal ein schönes Wetter. Und heute ist auch super Wetter.
Sehr gut. In München scheint auch die Sonne. Rollo, wie ist es in Hamburg?
Auch.
Hamburg ist, glaube ich,
Witzigerweise
Hamburg ist gut.
wunderbar. Ich war schon draußen, Kaffee trinken. Du
Also,
auch, Mike?
dann sind wir heute alle drei von
Ich war
der.
auch gerade schon draußen. Ich war gerade mit den Kids auf der Straußenfarm und war sehr interessant.
Okay, bleiben wir beim Thema. Also, wir wollen heute ein bisschen anders da einsteigen, weil wir machen tatsächlich heute mal ein bisschen Werbung. Und zwar, Rollo, wann hast du dir das letzte Mal ein Fußballtrikot gekauft?
Gekauft, das weiß ich gar nicht, weil ich habe so viele Trikots geschenkt bekommen, also zum 60. und von Werder, als ich Schluss gemacht habe. Und Eishockey-Trikots, als ich mit Otto Waalkes Eishockey gespielt habe. Ich habe ehrlich gesagt den Schrank voller Trikots. Irgendwann werde ich die nochmal versteigern, falls sie jemand haben will. Ne? Für einen guten Zweck natürlich.
Sehr gut. Also, wenn du deine Trikotsammlung noch ein bisschen aufpäppeln willst oder dir was anderes kaufen willst, dann kann ich dir heute den Sport1-Shop ans Herz legen. Und zwar kommt ihr da drauf, wenn ihr auf sport1.de seid, ist oben rechts so ein Haken. Da ist der Einkaufskorb. Da einfach draufklicken und auf das komplette Sortiment der ersten Bundesliga, also nicht nur Trikots, da gehören auch Trainingsanzüge, da gibt es alles, T-Shirts etc., bekommt ihr mit dem Gutscheincode Generation F, G und F jeweils großgeschrieben, bis Freitag noch 10% auf alles. Den Link knallen wir euch auch gleich nochmal in die Shownotes rein. Also Rollo, wenn du dir da ein neues Trikot kaufen willst, diese Woche kriegst du 10% mit dem Gutscheincode Generation F.
Ich brauche Unterwäsche, Unterwäsche, aber okay,
Ja,
wenn du mich
vielleicht,
überreden kannst.
vielleicht
Du
gibt
ziehst doch nie welche an, hey.
vielleicht gibt es ja auch irgendwie Unterwäsche mit Werder-Logo oder so. Aber egal. So viel dazu, Sport1-Shop. Wie gesagt, wir knallen jetzt nochmal in die Shownotes. Aber jetzt lass uns wirklich zum Sportlichen kommen. Und zwar wollen wir mit etwas Positivem starten. Gestern Abend Borussia Mönchengladbach 4 zu 0. Das heißt, die Borussia steht zusammen mit der anderen Borussia an der Tabellenspitze. Es gab 17 Punkte, 5 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage. Mit Frankfurt zusammen haben sie jetzt abgesehen vom BVB die zweitmeisten Tore der Liga geschossen. Und ja, ich wollte mit euch natürlich darüber reden, woran liegt das? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich will jetzt erstmal euch hören, speziell Mike. Du hast ja eine Borussia-Vergangenheit. Was ist der Schlüssel gerade zum Erfolg bei den Gladbachern?
Der Schlüssel ist auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so viele Verletzte haben wie in der letzten Saison. Ne? Die haben jetzt echt einen breiten Kader, wo ein Kramer jetzt gestern auch auf der Bank saß, ein Patrick Herrmann auf der Bank saß. Und Dieter Hecking hat es hinbekommen, eine neue Struktur der Mannschaft zu geben, ein neues Gesicht. Und ich glaube, aber der Hauptgrund ist wirklich, dass sie jetzt auf den ganzen Kader zurückgreifen können. Und das funktioniert ganz gut. Sie haben in den letzten Spielen echt, gerade auch in München, richtig, richtig taktisch clever gut gespielt. Und gestern kam das Spielerische hinzu, wo sie Mainz überhaupt
geschossen haben. Okay, was genau hat denn Dieter Hecking hat ja umgestellt in der Saison. Er ist von 5-3-2-1, glaube ich, zurück zum 4-3-3. Und das scheint gut zu funktionieren.
Ich glaube, dass das entscheidend ist, dass jede Mannschaft, also die Mannschaftsteile ineinander greifen. Und das hat man gerade auch in München gesehen, dass Gladbach teilweise vorne draufgegangen ist. Dann haben sie sich wieder zurückgezogen zur Mittellinie und haben da wirklich kompakt verteidigt. Und wichtig ist dann, wenn man vorne drauf geht, dass die Abwehrspieler wirklich nachrücken und dass sie Räume da klein bleiben. Und das haben sie hinbekommen, gerade auch in München jetzt gegen Mainz haben sie es offensiv sehr, sehr stark gemacht.
Okay, Rollo, deine Meinung zu Gladbach. Woran liegt der Aufschwung der Borussia? Ja,
einiges habt ihr schon gesagt, vor allen Dingen der letzte Punkt, dass sie sehr kompakt da hinten stehen und dass sie dann nach vorne auch mutig sind vor allen Dingen. Das ist vielleicht sogar für mich das Zentrale. Ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass Dieter Hecking das schafft, so mit Fortune und ohne Respekt zum Beispiel gegen Bayern aufzutreten, jetzt diesen Schwung auch mitzunehmen. Also ich finde vor allen Dingen Mut und auch diese Ausrichtung, dass das, was Mike gerade gesagt hat, dass sie hinten dann sicher stehen und dann jede Chance nach vorne und zwar schnell und auch manchmal in Hochgeschwindigkeit ausnutzen. Also mich hat das jetzt völlig überzeugt, aber ich bin ehrlich, ich gebe zu, ich hätte es eigentlich so nicht erwartet. Aber Kompliment.
Aber vielleicht auch an der Stelle muss man lobend erwähnen, Max Eberl, der super eingekauft hat mit Lang, der neu im Team ist, Neuhaus und auch Player, der vorne da, der hat zwar gestern jetzt kein Tor geschossen, aber auf jeden Fall einer, der die Gladbacher da weiterbringt, also der Torgefahr ausstrahlt. Das System haben sie ja, glaube ich, schon mal probiert, vor Jahren mit De Jong, das hat nicht so funktioniert, aber Player scheint tatsächlich der Richtige zu sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben Max Eberl hat endlich mal einen teuren Spieler, einen Stürmer gekauft, der auch eingeschlagen ist. Und das war ja in letzter Zeit war das nicht so der Fall. Und das hat funktioniert.
Mike, wobei man sagen muss, Max Eberl hat auch in der Vergangenheit schon Luc de Jong mal ausgenommen oder so, doch zum Teil sehr gut eingekauft. Ne? Denn Gladbach hat ja nun auch schon ein paar Erfolge aufzuweisen nach dieser Relegation.
Ich meine jetzt hauptsächlich die Stürmer, ne? Also wo sie da mit Luc de Jong auch sehr viel Geld ausgegeben haben. Dieses Mal noch mehr Geld ausgegeben haben und es hat jetzt funktioniert.
Ja. Ja, und es passt, ne? Das ist ja auch ganz entscheidend. Wir haben ja erwähnt, die Bank, die ist noch stark. Ich glaube, Raphael sitzt ja nur auf der Tribüne. Passt da vorne.
Es ist, glaube ich, verletzt, aber. Ja. Also habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Also gestern bei Gladbach auf der Bank saß Traoré, Johnson, Janschke, Hermann, Kramer und Zakaria. Also das sind alles gestandene Bundesligaspieler. Ja. Also da muss man schon, also aber wie hat Hecking genau diese Mischung hinbekommen? Weil wenn wir uns eine Saison zurückerinnern, da gab es eine Zeit, wo auch Dieter Hecking so ein bisschen gewackelt hat, wo er alles andere als sicher im Sattel saß. Und jetzt hat er irgendwie die Mannschaft neu erfunden.
Ja, er hat wahrscheinlich gelernt. Ne? Wir haben ihn, glaube ich, alle unterschätzt. Ich bin nicht der Einzige, glaube ich, der ihn unterschätzt hat. Weil er ist eben nicht der Typ, der so forsch und gute Laune mäßig so nach vorne geht und so weiter. Aber er ist sehr seriös, finde ich. Er hat alles so exakt auch beantwortet, nimmt sich auch zurück. Also ich finde, das gilt ja für uns alle, wenn man weiter lernt und auch Sachen annimmt und so. Und er wird sicherlich mit Max Eberl sehr viel besprochen haben. Dann kann man das auch in positive Energie da umsetzen. Ne? Und ich finde, das ist den Gladbachern und den beiden Protagonisten da sehr gut gelungen. Mhm. Alle Achtung und Kompliment. Ich hätte es so nicht geglaubt.
Was geht jetzt? Was ist jetzt drin diese Saison für Gladbach, Mike? Was glaubst du?
Ich glaube schon, dass das Europa-League-Platz auf jeden Fall drin ist. Ja. Intern werden sie das Ziel ausgegeben haben, Champions League. Ich finde, mit diesen Leistungen, die sie in den letzten Wochen auch abgerufen
meinst du, das ist so? Weil interessant ist ja, Max Eberl sagt ja seit Jahren, unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.
Ja, das wird er auch weiter sagen.
Ja, das sagt er in der Öffentlichkeit, aber intern kommt ja nicht raus. Also die werden schon das Ziel haben, in die Champions League zu kommen. Und ich glaube, dass mit dem Kader, gerade angesprochen, wer gestern auf der Bank saß, das waren alles letzte Saison Stammspieler. Mhm. Ja, auch Zakaria, der letzte Saison meines Erachtens einer der besten Gladbacher war, ja. Und spielt jetzt gerade nicht. Raphael kommt noch zurück, auch einer der besten Gladbacher letzte Saison, der immer für eine Aktion, für ein Tor gut ist. Und ja, das wird spannend, wenn der zurückkommt, wer dann vielleicht rausgeht, weil ich glaube, dass Dieter Hecking ihn spielen lassen möchte und wird.
Okay, Rollo, was glaubst du? Glaubst du, Champions League ist möglich?
Das weiß ich nicht, weil dann sind wir doch ein bisschen noch früh dran und so weiter in der Saison.
Ja, also, aber ja, immerhin haben wir schon den 8. Spieltag.
Ja, ich sag aber Europa. Ja gut, das ist so, was ist das denn? Ein Drittel, ne? Gerade so ungefähr, noch nicht mal. Aber ich sag Europa. Europa ist drin, nur anders als die Bremer sagen sie es nicht, ne? Aber wohl weiß nicht. Ne? Wobei, das wurde, glaube ich, auch schon irgendwo kritisiert, habe ich gehört. Man soll auch mutig sein und Ziele ausgeben und nicht immer verstecken. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, gestern irgendwo gehört. Ich weiß es nicht. Da kann man nur geteilter Meinung sein. Ne? So oder so. Das ist eben, beide stehen super da, Gladbach und Bremen. Nur, dass da die Bremer mutiger waren oder sind. Wobei, ich gebe Mike recht. Ne? Ich weiß nicht, ob sie Champions League ausgegeben haben. Aber genauso wie die Bremer haben sie gesagt, so Europa, ne? Das muss das Ziel sein. Wir brauchen neue Ziele und wer weiß, vielleicht ist ja sogar noch mehr drin, wenn sie weiter so mutig und vorspielen. Die Gladbach insgesamt machen das sehr, sehr gut. Es ist da ruhig geworden, wenn man an frühere Zeiten mit Effenberg und den kleinen Aufständen da denkt. Also ich finde, der Weg ist gut. Man hört sehr wenig und wenn man was hört, dann ist es Gescheites und wie sie spielen, das ist auch gescheit.
Okay, super. Dann kann ich an der Stelle unser neues Tool mal vorstellen. Achtung.
Das war's noch nicht.
Das war's noch nicht für Borussia Mönchengladbach. Seid ihr natürlich wie immer beide einer Meinung. Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht mit den Gladbach. Ich glaube, es ist momentan eine der Mannschaften, die am spannendsten zu beobachten sind, wie es da am Ende dann weitergeht. Und von dem einen Rautenlogo kommen wir zum zweiten Rautenvereinslogo, wo uns momentan extra. Und zwar ist das Werder Bremen. Rollo, da bist du besonders nah dran. Ich habe natürlich ein paar Facts rausgesucht. 2-0 auf Schalke am Samstagabend im Topspiel. Bester Saisonstart seit 13 Jahren. 17 Punkte, also quasi punktgleich wie die Gladbacher auch. Letztes Jahr hatten sie um die Zeit gerade mal 4 Punkte nach 8 Spielen. Die Konsequenz war dann, dass Alexander Nuri gehen musste. Was macht denn Florian Kohfeldt anders wie seine Vorgänger? Weil wir wissen ja, Bremen sucht seit Jahren die interne Lösung. Also der Letzte, der da von außen kam, war Robin Dutt. Danach war Skripnik 2 Jahre Trainer oder 1,5 Jahre. Er hat das eine Saison gut funktioniert. Dann ist Skripnik geflogen, Alexander Nuri kam, intern besetzt. Er hat es dann auch, ist es nur eine Saison gut gegangen. Und aber mit Kohfeldt scheint es jetzt tatsächlich zu laufen. Was macht der anders?
Ja, ich bin ja leider nicht in der Kabine, aber was er anders macht, das sieht man auf dem Platz. Mhm. Ich glaube, für Bremen gilt das Gleiche wie für Gladbach. Sie sind mutig. Ich würde an dieser Stelle aber auch unbedingt Frank Baumann erwähnen. Den habe ich ehrlich gesagt auch immer unterschätzt, weil er ganz leise ist. Er steht dann da immer während der Spiele im Kabinengang und sitzt dann auch auf der Bank mal. Also vorm Spiel ist er im Kabinengang, sagt sehr wenig, sehr freundlich und so weiter. Und ich dachte, na, wenn das mal was wird. Aber ich sehe das jetzt auch als Duo. Das ist nach Alofs und Schaf, nach der großen Zeit. Ich glaube, da hat sich wieder ein Pärchen gefunden. Marco Bode muss man sicherlich auch da irgendwo zurechnen. Was super arbeitet. Und Frank Baumann gilt das Lob, dass er alle Transfers sozusagen, auch die internen Transfers, das heißt die Eggesteins hochgeholt, und einen Kainz hochgeholt, auch die internen Transfers stimmen und mit Kofeld auch und dann auch die externen, ne? Ich meine, Hanik zurückzuholen, der ist ja nun auch noch ein bisschen angeschlagen und Bartels ist noch immer nicht da, die fehlen ja sogar noch, aber Hanik, Davy Klaassen, vorher schon, muss man ja auch sagen, Augustinsson und so weiter und so fort. Veljkovic, der hat zwar manchmal noch so kleine Aussetzer und so weiter, aber wenn man das Gesamtding sieht, und der Torwart natürlich, Jiří Pavlenka, das ist nahezu fantastisch. Und in dieser Gemengelage...
Also Sahin und Pizarro würde ich da gerne
einschmeißen. Da komme ich noch zu.
Ah, ja.
In dieser Gemengelage blüht auch ein Kruse auf, den sie tatsächlich wieder in die Spur gebracht haben, der super spielt. Und zusammen mit Eggestein, ich meine, die beiden gehören eigentlich in die Nationalmannschaft. Und dann natürlich, ihr habt es schon gesagt, also Pizarro, den muss man erstmal aufbringen, ne? Der ist ja praktisch näher dran an mir als an Johannes Eggestein, ne? Also, ich weiß auch nicht. Aber das freut mich total. Man kann im Alter auch noch was erreichen. Nein, rundum. Sie haben toll eingekauft. Sie sind ein tolles Team. Bremen ist wie immer leise. Sie haben tolle Fans, die nicht immer gleich pfeifen und so weiter, die sie damals gerettet haben. Also das stimmt momentan, ich glaube, wie bei Gladbach auch, das stimmt einfach alles. Und wenn du in so einer Erfolgsspur bist, dann gewinnst du sogar solche Spiele, wo du auf Schalke in der ersten Halbzeit gar nicht gut warst eigentlich und dann aber sehr effektiv und in der letzten halben Stunde hätten sie die auch noch abschießen können, richtig, ne? Also das ist wunderbar, die ganze Zusammenstellung. Also da ich würde ja gerne mal ein bisschen was kritisieren. Vielleicht hat Mike ja was zu kritisieren. Ich habe nichts.
Nee, oh, das gebe ich weiter.
Ja, zu Gladbach und Bremen ist halt schwer, irgendwas Kritisches zu finden. Also ich möchte ganz kurz nochmal Max Kruse rausheben. Also wenn man sie so sieht auf dem Platz und auch wie er spielt, ist es ein so intonierbarer Spieler, der Dinge macht, die er wahrscheinlich selber nicht versteht, aber wo er andere einfach überrascht mit Aktionen. Und das ist so schön anzusehen, auch gegen Schalke jetzt am Wochenende. Das war, wie er die Bälle da dann reingelupft hat, wo andere auch so einen Torabschluss kommen. Und selber ist er mega torgefährlich, ne, mit seinem linken Fuß. Viele haben ihn Anfang der Saison kritisiert, dass er zu dick ist, zu schwerfällig. Und für mich ist er aber einer, der noch ein Typ ist. Ja, ist ein Typ, der Charakterzüge hat, die vielleicht ein bisschen problematisch sind, aber trotzdem bringt er seine Leistung auf den Platz.
Ja, aber das zeichnete Bremen immer aus, dass sie schwierige Typen, ob Basler oder weiß ich wen, dass sie es auch, Otto Rehagel hat das schon verstanden, schwierige Typen immer einnorden konnten. Na, du hast ja recht, Max Kruse nach Wolfsburg, also eigentlich hatten den ja viele schon aufgegeben. Nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch Vereine, ich meine mit dem 75.000 Euro im Taxi liegen lassen, diese ganzen Eskapaden.
Das ist ja jetzt die nächste Frage. Also hat er kein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben, aber das ist doch jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, sollte das doch der nächste Schritt sein.
Habe ich doch gerade gesagt. Eggestein auch wegen Verjüngung und so weiter. Mhm. Ich zähle nicht nur Eggestein jetzt dazu, aber ich meine dann ein Havertz, ein Gnabry. Es sind ja genug Leute in Berlin, also es sind ja genug junge Leute da. Wenn Jogi den Mut fortsetzt, dann nimmt er die Jungen demnächst rein und nimmt auch einen Kruse wieder zurück. Also ich meine, was will man? Man muss doch mal irgendwann nach Leistung gehen. Und da gebe ich Marc ja recht. Da ist es mir auch egal, ob Max Kruse wieder Taxi fährt oder so oder irgendwie pokert oder sonst was macht. Das ist mir völlig egal. Wenn er die Leistung bringt, wenn er auch wie er redet dann bei Interviews und so, also so teamorientiert.
Ja, das finde ich halt auch. Reibt sich auf für die Mannschaft. Was ja nicht so selbstverständlich ist, kann man sagen. Das war in früheren Zeiten, er stellt sich da komplett hinter sein Team und gibt auch viele Vorlagen, glaube ich.
Ja, und wenn er mal ein paar Pfunde zu viel hat, okay, ich meine, ich habe sie auch. Also was soll's, ich kann aber auch noch laufen.
Du bist, aber kein Profifußballer.
Nee, aber Mike war ja nur auch nicht der Schlankeste, ne? Das muss man mal sagen.
Oder? Das stimmt. Ich habe auch meine Macken gehabt. Aber ich bin, glaube ich, ähnlich wie Max Kruse. Nicht so intensiv, also dass ich jetzt 50.000 Euro im Taxi liegen lasse oder so, aber poke auch zwischendurch mal ganz gerne. Ja, habe ihn auch mal in Las Vegas getroffen, wo wir dann zusammen gepokert haben. Also,
wer hat gewonnen?
Wir haben beide verloren, aber er hat auch ein Turnier gewonnen dort, ja. Oder kam mit Geld auf jeden Fall. Ja. er hat gelernt, ne? aus Interviews, die er mal in vergangener Zeit auch gegeben hat. Und jetzt ist er wirklich seriös und steht für die Mannschaft ein, ist für die Mannschaft da, ist der Kapitän. Und der Verein Werder Bremen gibt ihm das Vertrauen. Ja? Und das braucht er, wenn er die Freiheit hat in gewissen Zügen. Ja, auf dem Platz, das hat er, der ist da kreuz und quer überall und dann, wenn du ihn loslässt, dann marschiert er auch.
Aber ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zum Trainer Florian Kohfeldt.
Ja.
Ich meine, du bist jetzt auch, Mike, du siehst es auch noch von außen, aber du kannst es vielleicht so ein bisschen aus Spielersicht erklären. Ich finde, bei Kohfeldt fällt auf, dass er, glaube ich, mit seinem Team generell extrem gut kann. Das erinnert mich so ein bisschen an Julian Nagelsmann. Also irgendwie scheint er Teil der Mannschaft zu sein. Siehst du das auch so? Oder macht genau das jetzt den Unterschied bei Bremen vielleicht?
Ist er, glaube ich, wie alt ist er? 36, 37? Kann das sein?
Ja, also noch keine 40 auf jeden Fall.
Naja, also ist ein junger Trainer, der ähnlich wie Tedesco, glaube ich, auch wirklich gut mit der Mannschaft auch umgehen kann. Nagelsmann macht es genauso in Hoffenheim. Also das ist, glaube ich, die Zukunft auch. Ne? Ich habe noch ältere Trainer damals gehabt mit Heinkes, der mit Bayern München super umgehen kann. Ja, der ist sehr, sehr viel Erfahrung mit sich bringt und die Erfahrung sammeln sie jetzt, ja, und die Spieler lassen den Trainer und ich glaube, das harmoniert ganz gut. Das ist
und es gibt keine Unruhe, das darf man nicht vergessen, keiner meckert. Wenn man sich die Bank mal anguckt.
Ja gut, aber solange es läuft, wird ja selten gemeckert.
Nee, aber es läuft ja nun schon eine ganze Zeit. Ich weiß nicht, wann die das letzte Heimspiel da mal verloren haben.
Und der Kohfeldt noch keins übrigens.
Ja, das aber insgesamt diese Mannschaft. Also unter Kohfeldt keins, das stimmt. Auch wenn sie Punkte unnötig haben liegen lassen gegen Hannover und Nürnberg. Aber wenn man sich mal anguckt, wer da auf der... Also Bahr ist es noch gar nicht da. Dann sitzt auf der Bank ein Harnik, glaube ich, auf Schalke. Dann sitzt Bargfrede war auch verletzt. Aber wenn man sich die Bank anguckt, mit Rashica noch und so weiter, ne? Der Pizarro, der dann irgendwann kommt und sogar noch, glaube ich, an der Torvorbereitung beteiligt war. Jetzt an mehreren schon, ne? Im vergangenen Spiel auch schon. Wenn man sich das mal anguckt, dann geht ja gleiches, was Mike vorhin für Gladbach erzählt hat. Also ich sage, auch aufgrund dieser Bank, dieser Möglichkeiten, die Kohfeldt hat, und er rotiert ja auch, er nimmt da Rashica mal rein, dann nimmt er wieder raus, nimmt keins rein von Anfang, nimmt er wieder raus. Es wird aber nicht gemeckert, man hört nicht irgendwie groß, dass sich einer beschwert. Also aufgrund dieser Stärke dieser Bank, sage ich auch, genau wie bei Gladbach, auch wenn sie forscht, das Ziel ausgegeben haben, aber Europa ist drin.
Ich habe mir mal drei Schlüsseltransfers von vor der Saison, um nochmal zu Frank Baumann zu kommen, rausgeschrieben, Mike, und ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich mich da vielleicht ein bisschen irre, bin so nah an Werder nicht dran, wie du jetzt zum Beispiel, Rollo, aber ich habe mir aufgeschrieben, Klaassen, also David Klaassen von Everton, Nuri Sahin und Claudio Pizarro. Wer ist denn der Schlüsseltransfer von den drei, die jetzt da sind? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Klaassen.
Ich glaube schon, dass Nuri Sahin auf jeden Fall die Erfahrung mitbringt. Ja, der kommt jetzt immer mehr in Tritt und gewöhnt sich da in den Norden und kommt auch gut in der Mannschaft an. Also macht ordentliche Spiele auch jetzt gegen Schalke, wurde immer wieder mal früh ausgewechselt. Ja, ist aber auch okay. Und ich glaube, dass schon er mit seiner Erfahrung da der Mannschaft weiterhilft. Ja. Klaassen kenne ich jetzt nicht so gut. Also das ist
der Klaassen war ein Riesenreinfall beim FC Everton die letzte Saison und kam jetzt, glaube ich, für 15 Millionen, war einer der teuersten Transfers der Vereinsgeschichte, aber schlägt richtig ein.
Aber er ist der Königstransfer. Was der, nicht nur, dass er Tore auch noch schießt, was der abräumt, was der neben Eggestein für ein Laufpensum auch hat und kompromisslos. Also ich sage, dass Sahin gut, Pizarro auch sehr gut, auch fürs Gefühl in der Mannschaft, auch für die Erfahrung, die da beide auch schon haben, vor allen Dingen auch Pizarro.
Mhm. Pizarro ist auch kein Stinkstiefel, ne? Also das ist...
Nö, das ist der lustigste Ersatzspieler oder Joker auf Erden, sag ich mal.
Ja.
Aber Klaassen ist für mich der Königstransfer. Eindeutig.
Gut. Ja dann, was ist drin für Werder? Europa. Er geht vielleicht da sogar noch mehr?
Ich glaube, dass das ist ein kleiner Unterschied zwischen Gladbach und Bremen gibt, weil Bremen hat seit Jahren nicht Europa gespielt. Ja? Gladbach, letzte Saison waren sie nicht in Europa, davor fast jedes Jahr und haben die internationale Erfahrung auch mit den Spielern. Ja? Die Spieler, die jetzt bei Bremen sind, sind junge Spieler, die hochgekommen sind. Klar, Schein hat Erfahrung, Pizarro hat Erfahrung, damals auch mit Bremen, mit Bayern. Also ich glaube trotzdem, dass es ein Unterschied ist, auf lange Distanz dieses Niveau zu halten. Gladbach, glaube ich, schafft das. Bremen bin ich mir nicht so sicher.
Da widerspreche ich vehement.
Also du siehst quasi die Gladbacher vorne, aber schön, dass ihr ja widersprecht. Nee,
also ich sage dir ganz ehrlich, dass die Zukunft noch mehr als den Gladbachern, den Bremern gehört. Wenn ich die Mannschaft sehe, auch die junge Mannschaft und wie die es geschafft haben, die Eggesteins da hochzuholen, die Kainz und so weiter. Also ich sage definitiv, Werder ist reif für Europa. Sie haben nicht das Ziel umsonst ausgegeben. Und ich sage noch was, Mike. Beide sind in Europa. Ich glaube aber, dass die Werderaner vor Gladbach sind.
Wir gehen jetzt die interne Wette ein. Du sagst umgekehrt, Mike. Was ist der Wetteinsatz? Packung
Würstchen.
Packung Würstchen von Uli Hoeneß.
Wetteinsatz ist ein Abendessen.
Ja, genau. Und wo machen wir das? Irgendwie in der Mitte in Wolfsburg?
Ich komme gerne nach Hamburg.
Super, dann machen wir das in der WG hier. Wir lassen uns was kommen. Oder die Mädels kochen. Nee, ich will keine Methode oder irgendwas.
Nee, also hiermit offiziell. Rollo, du sagst, Werder ist vor Gladbach und Mike sagt, Gladbach ist vor Werder am Ende der Saison. Wir sind sehr gespannt. Ich werde euch daran erinnern am Ende der Saison.
Oh, ja.
Schreib's dir auf.
Alles klar. Dann wollen wir das Thema schließen. Borussia und Werder können wir, glaube ich, unterm Strich sagen, machen beide Vereine mega Spaß momentan und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht.
Und darf ich da kurz, ich weiß nicht, ob wir da noch zu kommen, aber mega Spaß würde ich dann aber auch sagen, machen auch Dortmund und auch Frankfurt und auch Hertha. Also
ihr habt ja eure Aufreger noch später, aber definitiv.
Ja, wo du Spaß hast. Nicht, dass die Vereine gleich wieder anrufen und sagen, wieso machen wir keinen Spaß?
Gut, dann kommen wir, geht natürlich auch nicht an uns vorbei. Ich weiß nicht, Mike, du hast es wahrscheinlich auch auf Mallorca mitbekommen. Die legendäre Pressekonferenz am Freitag des FC Bayern. Und ich würde da gerne einsteigen, und zwar haben das die Kollegen von WUMS, haben das quasi so gemacht.
Wir werden alles hinterfragen, aber wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.
Also, der Hashtag MirSanMimimi hat sich seit Freitag absolut etabliert.
Ja.
Ich finde es ein ganz schöner Einstieg. Also, die Frage ist speziell mal an Rollo. Ich meine, du bist auch in den Medien immer gewesen. Wieso macht man sowas?
Ich glaube, das wollen sie selber nicht. Aber sie fühlen sich irgendwo angegriffen und zu Unrecht behandelt und so weiter und so fort. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Absicht war, das so zu machen. Nur wie sie es dann gemacht haben, ganz ehrlich, in diesen Zeiten, das müssen sich auch Verantwortliche nicht nur beim Fußball, auch in der Wirtschaft und so weiter, immer überlegen, was sie da machen und wie sie es sagen. Und mit dem Grundgesetz zu kommen.
Du meinst zum Beispiel das hier?
Der schlaue Herr Reschke hat gesagt.
Es werden ja immer so kleine Spitzen gab es ja die ganze Zeit. So.
Ja, das okay, das kennt man aber ja. Ne? Das kennt man auch von Uli Hoeneß, die immer Attacke. Das kennt man. Aber was neu ist, dass sie tatsächlich mit juristischen Mitteln gedroht haben. Mhm. Und nicht nur, also es ist mehr als eine Einschüchterung, und dass sie dagegen vorgehen wollen. Sie fordern Respekt ein und sind selber 10 Minuten später, so wie Uli Hoeneß dann, mit in Sachen Bernard absolut respektlos. Du kannst die Journalisten, also was die Bayern machen, das ist ihr Bier. Und da möchte ich mir eigentlich auch gar nicht intern so, was sie veranstalten, zu äußern. Aber wenn sie so an die Öffentlichkeit gehen, in diesen Zeiten, wo Populismus und Fake News und so weiter so angesagt sind von diversen Parteien und Ländern, wenn sie in diesen Zeiten so anfangen und die Pressefreiheit dahingehend interpretieren, dass das Grundgesetz dahin interpretieren, dass der Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, in die Würde des FC Bayern ist unantastbar, das geht überhaupt gar nicht. Das empfinde ich als Angriff, weil ich auch Journalist bin, auch auf mich, und möchte auch dringend davor warnen, dass man hier irgendwie mit Drohen der Anwälte und so weiter die Schere im Kopf schon auslöst und die Journalisten zu Duckmäusern macht. Also das geht überhaupt gar nicht. Und da sehe ich auch die große Gefahr drin. Nicht, dass die Attacke reiten oder so, das haben sie immer gemacht.
Aber Mike, ist das vielleicht aus Sicht der Spieler vielleicht sogar nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, die stellen sich in dem Moment vor die Mannschaft, jetzt die Art und Weise, sei jetzt mal dahingestellt.
Also ich bin da komplett anderer Meinung als Rollo, weil für mich war das absolut bewusst, dass sie das so rausgehauen haben, dass sie da vorher, einen Tag vorher eine Pressekonferenz eine große Pressekonferenz mitgeteilt haben, wird da kommen, und sie wollten die Mannschaft schützen, ja, weil in den letzten Wochen wirklich viel auf sie eingeprasselt sind, das sind sie nicht gewohnt, sie haben in den letzten Jahren immer nur Positives gehört, und deutsche Nationalspieler, die haben auf die Fresse bekommen, ja, das war schon ordentlich, ja, was meines Erachtens auch gerecht war. Aber für mich war das absolut bewusst, was der Uli Hoeneß da und der Rummenigge dann von sich gegeben haben. Es war übertrieben, ja, aber letztendlich stört es auch keinen mehr irgendwie, was Bayern in den letzten Wochen gemacht hat. Ja. Es wird nur über das Thema geredet. Es wird ja auch noch nicht mal darüber geredet, dass Bayern das letzte Spiel gewonnen hat. Ja, also,
ja, aber das ist Pressefreiheit und
Meinung. Ich wollte gerade sagen, aber muss man dann, kann man da nicht entgegenfeuern, dass wenn halt die Leistung dementsprechend nicht stimmen, dann ist es doch eigentlich, als Journalist hat man doch das Recht, dann auch drüber zu berichten. Und ich finde was Sie da gesagt haben, mit da werden Leute an die Wand genagelt, das hat im Prinzip eigentlich nur Uli Hoeneß gemacht. Also ich habe keinen Artikel gelesen, wo irgendwie Manuel Neuer oder Mats Hummels, natürlich wird da kritisch drüber berichtet, aber das war ja alles mit Fakten. Also der Rummenigge meinte ja auch, ihm geht die faktische Berichterstattung auf den Keks.
Ja, da hat er sich versprochen.
Aber
er meinte Fake News.
Ja, aber wenn man das Ganze ja an Fakten aufhängen kann, ist es doch völlig legitim, darüber zu berichten. Und es wurde ja auch keiner irgendwie im Nachhinein schlecht gemacht oder dem irgendwelche Sachen angezweifelt, von wegen, der war schon immer scheiße. Also ich glaube, die Verdienste, die Mats Hummels und Manuel Neuer für den deutschen Fußball haben, sind unbestritten. Das hat ja auch keiner gesagt. Aber wenn die halt beide mal eine schlechte Phase haben, dann ist
genau, das wurde gesagt, ja. Nämlich. Das ja, wurde genau. Nämlich gesagt, ja, und selbst das hat Uli Hoeneß bemängelt und so weiter. Das heißt, Uli Hoeneß hat noch für die Nationalmannschaft und für Jogi Löw ist er in die Bresche gesprungen. Das brauchte, erstens ist das nicht sein Bier, zweitens brauchte er das gar nicht, weil über die Nationalmannschaft, da wurde auch nicht irgendwie respektlos geredet. Man hat nur die Fakten auf den Tisch gelegt, dass einige vielleicht zu langsam sind, dass Jogi einen Umbruch versprochen hat, den er dann aber erst im Frankreich-Spiel so halb auch eingelöst hat. Genau das wurde von den Medien gemacht. Und dann fangen sie an, alle Medien und dann auch namentlich, das kommt ja noch dazu, nicht nur die Medien zu nennen, sondern auch Namen der Medien zu nennen, Journalisten, meine Kollegen, und sie sozusagen an den Pranger zu stellen, das geht überhaupt gar nicht. Das ist ein Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit und soll die Jungs dann unter Druck setzen, dass sie da nicht mehr drüber berichten. Und selbst Karl-Heinz Rummenigge hat, wenn ich das richtig gelesen habe, heute zurückgenommen, dass das war nicht, was er wollte, das auf keinen Fall. Die wollten nur kritisieren und damit soll jetzt auch gut sein, weil ihm das und Paul Breitner hat sich auch geäußert.
Gestern Abend,
das war too much irgendwie. Das Uli Hoeneß kann ich sagen, wirklich Respekt einfordern und dann irgendwie, ich glaube mit Bernard, was hat er gesagt, Drecksspieler oder
so hat das übrigens gesagt.
Juan Bernat.
Den hat er dann, ja, also das ist ja genau das Ding, diese Doppelmoral.
Ja.
Und das hat auch, also Rummenigge hat heute, wir können es ja sagen, wir sind heute ein bisschen später am Montag. Die Bayern sind schon auf dem Weg nach Athen und vorher ist ja immer, stellt sich ja der Rummenigge immer kurz vor die Presse. Ich glaube, er hat es auch so ein bisschen relativiert und er war auch nicht ganz einverstanden, wie der Hoeneß da aufgetreten ist. Breitner hat übrigens gestern Abend gesagt, Karl-Heinz, also Rummenigge, kommt vorbereitet da rein, bringt das Grundgesetz vor und 10 Minuten später tritt der neben ihm dieses Grundgesetz mit Füßen. Ja. Also das kam auch, selbst bei, also ich habe auch jetzt keinen Bayern-Fan gehört, der sagte, oh, das war total super und voll die gute Aktion. Aber nochmal, Mike, aus Spielersicht, kannst du das nachvollziehen, dass sowas gemacht wird?
Also ich habe in meiner Profikarriere habe ich oft auch schon Journalisten erlebt, die natürlich Dinge geschrieben haben, die ich vielleicht ansatzweise nur mal angerissen habe. Da haben die einen riesen Fass aufgemacht. Ja? Also das ist klar, gibt es die Pressefreiheit. Ja? Aber was dann letztendlich in den letzten Wochen über Bayern München, über auch verschiedene Spieler geschrieben wurde, das war nicht unter der Gürtellinie. Bei mir ging es auch nie unter der Gürtellinie. Journalisten suchen natürlich immer die heißesten Dinge raus, die man auch dann sagt, ja, und machen die schön groß. Und das war bei Bayern auch so. Aber ich glaube, dass die Spieler das abkürzen. Sie sind es zwar nicht gewohnt jetzt, weil sie in den letzten Jahren immer Erfolg hatten. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass sie damit jetzt gerade nicht so umgehen können. Ja. Und da wollte Rummenigge und Hoeneß, die wollten die Spieler einfach beschützen. Und das war ja,
aber dann kann man Ex-Spieler nicht niedermachen und so weiter, ne?
Und nee, da bin ich komplett bei
dir.
Und noch eins.
Doppelmoral.
Ja. Und noch eins, was ganz wichtig ist, was gestern, glaube ich, im, weiß nicht, ob es im Doppelpass oder so rausgekommen war, und wer es gesagt hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber man kann auch seinen Sportdirektor nicht so in den Schatten stellen, dass man für ihn die Fragen beantwortet, wenn an ihn die Frage direkt gestellt wird. Und im Gegensatz zu Dortmund und meinetwegen auch zu anderen Vereinen hat Bayern, die beiden, Rummenigge und Hoeneß, haben schwache Leute um sich geschart, im Gegensatz zu Dortmund zum Beispiel, die Sammer, Kehl geholt haben, die starke Leute um sich haben. Und jedes Unternehmen wird dir heute bestätigen, dass du starke Leute brauchst, wenn du in die Zukunft willst. Und ich möchte mal fragen, und das ist vielleicht sogar der Kern der Sache, wie will Bayern eigentlich in die Zukunft gehen? Irgendwann ist mit Rummenigge und Hoeneß auch Schluss. Irgendwann ist rein faktisch das dann auch zu Ende. Und wo sind die starken Leute, um den Verein in eine Zukunft zu führen? Wenn man nur immer Ja-Sager oder Leute holt, die viel reden, aber nichts sagen oder nichts zu sagen haben, um das mal so zu sagen. Das ist ein Riesenfehler, den die Bayern machen, auf die Zukunft gerichtet. Und da sollten sie sich vielleicht mal an die eigene Nase fassen und dafür sorgen, dass der Verein gut aufgestellt ist für die Zukunft. Keiner will den Bayern irgendwie was. Sie haben große Verdienste in der Zukunft. Sie haben den deutschen Fußball nach vorne gebracht. Sie haben uns international super vertreten. Also und den Spielern ist da auch überhaupt kein Vorwurf zu machen. Nur wie bei den Spielern auch in die Etage wird älter und man muss alles daran setzen, irgendwo vorzubeugen für die Zukunft. Und da brauchen wir nicht schwache Leute, da brauchen wir starke Leute. Und also das macht Bayern genau falsch.
Ich glaube, das kam ganz speziell raus, dass das, was immer gesagt wird, dass, wo sie immer ganz weit weg wollen, dass Hasan Salihamidžić so viel zu sagen hat als Sportdirektor, kam, glaube ich, bei der PK ganz gut raus, dass es tatsächlich überhaupt nicht so ist. Also ich fand, das, was er vorgetragen hat, klang für mich komplett auswendig gelernt.
Ich glaube, er hat auch immer nach unten geguckt. Ne? Er hat aber auf jeden Fall irgendwas auf dem Zettel abgelesen auch teilweise. Und,
auf jeden Fall, ja. Das hat Hoeneß aber auch gemacht. Er hat seine Brille aufgezogen, hat die drei Journalisten, die er da in die
Pfanne... War falsch, den einen, ne?
...auch vorgelesen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, man muss ja auch...
Das für dich Ich will noch ganz kurz was zu sagen zu Sarah Mitchell. Also ich habe ihn damals mal kennengelernt im Urlaub und ich finde, es ein echt sympathischer Typ. Ja. Mhm. Aber letztendlich sieht man gerade jetzt auf der Pressekonferenz, dass er echt nichts zu sagen hat. Da, ne? Und,
ja, und das ist schlimm.
Ja, definitiv. Und also die Verantwortlichen bei Bayern, der Vorstand bei Bayern hat das mit Absicht gemacht, dass sie Salihamidzic eingestellt haben. Und ich glaube auch, dass es ein Grund ist, dass damals Philipp Lahm dann dort abgesagt hat. Ja? Dass er da nicht wirklich viel zu sagen hat und keine Handhabe hat. Und Salihamidzic hat, glaube ich, auch keine Entscheidung über die Eigenpolitik bei Bayern. Also da, das machen alle, alles Hoeneß und Rummenigge. Und das tut mir leid für den Jungen.
Ja, da gebe ich dir voll recht in dem Fall. Ich finde, das hat er auch nicht verdient. Ne?
Ja, man aber er hat sich die Position ja selbst ausgesucht. Also
er muss ja, aber man muss sein. Ja, natürlich möchte er auch was in Zukunft. Die Bayern, wenn du da einen Job angeboten bekommst oder so, den lehnst du nicht ab. Das haben die Spieler ja auch nie gemacht. Aber er hat sich natürlich auch nicht richtig eingeschätzt da. Ne? Ich glaube nicht, dass das sein Job ist. Oder er ist ein toller Typ, finde ich. Er ist auch ein Kämpfer. Er hat auch unfassbar viel gemacht. Aber ich glaube, das ist, da ist er nicht an der richtigen Stelle. Aber da jemanden zu haben, der dann richtig wäre, man hatte mit Sammer ja irgendwo einen, ne? Aber warum auch immer das dann gescheitert ist, ob nur aus gesundheitlichen Gründen oder so. Aber da müssten die Bayern definitiv jetzt starke Leute holen, ne? Die auch keine Ja-Sager.
Also man kann vielleicht momentan ganz gut sagen, die Two and a Half Man der Säbener Straße. Um es zu adaptieren.
Ja, ich sag, vom Schweigen der Lämmer wollen wir ja nicht reden.
Ja, also was ich auch noch, du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, was Rummenigge auch gesagt hat, die eigenen Kanäle angesprochen, also FC Bayern TV etc. Das kann ja im Prinzip auch nicht der Weg sein, oder? Um jetzt nur noch PR zu machen und
das machen sie schon die ganze Zeit irgendwie so. Ich meine, sie verkennen völlig die Lage. Das ist halt mit Journalismus überhaupt nichts mehr zu tun.
Aber die Frage ist ja, warum ist das so? Also warum ist man ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sitzt man in diesem Elfenbeinturm, wo sie jetzt zu sitzen scheinen und sagen, für den FC Bayern müssen andere Regeln gelten wie für alle anderen Bundesligisten.
Ja, also, sie sind ja der wichtigste Verein, ne?
Also ich kann mich ja. Was Hoeneß auch gesagt hat. Ja, also ich kann mich jetzt erinnern, was die letzten Wochen über Mario Götze geschrieben wurde oder was der HSV die letzten 5 Jahre einstecken musste an Presse. Und dann läuft es einmal 2 Wochen nicht und dann ist man da pikiert. Und also woran liegt das, Mike? Glauben die haben eine Sonderrolle oder?
Ja. Also ich bin ja sowieso ungern in München. Es gibt ein paar, Torben Hoffmann zum Beispiel ist einer, ein guter Freund von mir, ist eine Ausnahme, er kommt aber auch nicht gebürtig aus München. Aber ich komme mit den Leuten, komme ich da wirklich nicht so, werde ich nicht warm. Also es ist ganz komisch, ja. Ich wohne im Rheinland, das ist alles offen, herzlich und dort ist das irgendwie wirklich. In jeder Hinsicht denken die, dass sie einen anderen Stellenwert haben. Und das ist bei Bayern München genauso, ja.
Da möchte ich aber mal dagegen halten. Also
ich habe auch sehr, sehr, sehr nette und viele Münchner.
Ja, ich kenne auch sehr
nette Münchner. Ja, ich kenne auch einige. Ja, aber
auch bei den Bayern übrigens, ne? Es ist nicht so, dass die alle nicht nett und weiß ich was sind. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und so weiter. Man darf das jetzt nicht verwechseln mit dem, was da oben in der Führungsspitze jetzt passiert ist oder so, ne? Also das gegen die Münchner finde ich nichts zu sagen. Ich bin da sehr gerne. Ich bin leider zu selten jetzt da, aber ich fühle mich eigentlich da wohl, obwohl Hamburg natürlich die schönere Stadt ist, ne? Liebe Münchner, ihr verzeiht, ne? Und außerdem haben wir dieses Jahr auch das bessere Wetter. Aber nein, Mike, da möchte ich dir widersprechen.
Einmal in 50 Jahren.
Ja gut, ich bin nicht gerne da. Also ich bin froh, wenn ich dann nach ins Rheinland fliege und da fühle ich mich wohl.
Also Mike, wenn du das nächste Mal in München bist, sagst du Bescheid, dann gehen wir mal zusammen weg und dann zeige ich dir mal die schönen Seiten.
Bist du gebürtiger Münchner?
Ich bin nicht gebürtiger Münchner, ich wohne aber jetzt seit 4 Jahren hier und kann das nicht ganz unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
Ja, okay.
Aber meinst du jetzt...
Das ist auch nett.
Ja, genau, weil ich nicht aus München komme, genau.
Ja,
aber glaubst du, dass es wirklich an der Stadt liegt, dass man da so abgehoben ist? Oder an...
Das ist... Ich glaube, das ist einfach die Mentalität der Leute dort. Ne? Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm. Ich habe da wirklich auch nette Leute kennengelernt. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich. Aber es gibt aber auch zum Größteil ist es so, dass die Leute dort einfach überheblich sind und denken, sie wären was Besseres. Und das hast du bei Bayern München oft auch so. Die Spieler, klar, ich bin gut mit Philipp Lahm, mit Basti Schweinsteiger, bin ich alle gut zurechtgekommen. Ja? Mhm. Das sind aber auch Ausnahmen. Trotzdem gibt es auch in Bayern Leute, die, wie man immer wieder sieht, dass sie denken, dass sie was Besonderes sind.
Ja, aber das dreht sich gerade ein bisschen, ne? Wenn wir mal das politisch ein bisschen sehen, die Wahlen und so weiter und die Stadt München, es dreht sich gerade ein bisschen. Ich weiß, dieser Vorteil, der Vorwurf der Schickeria und wir, mir san mir und wir sind was Besonderes. Die Wirtschaft denkt so, die Politik denkt so, aber ich glaube, die wird gerade zum Umdenken gezwungen, ne? Und zwar gerade durch junge Leute und gerade durch die Zugezogenen. Das größte Problem ist die Migration der Deutschen in Bayern. Es ändert sich hoffentlich so ein bisschen, ne? Aber deshalb München ist trotzdem, es gibt super nette Leute da, München ist auch eine schöne Stadt und ich bin gern da. Also Mike, wir sollten da alle mal, vielleicht beim nächsten Oktoberfest oder weiß ich was.
Dann machen wir das Abendessen verlegen wir auf München, ne?
Ja, das wäre ja
nach München.
Ja. Top. Also bevor wir jetzt zu politisch werden, wir wollen natürlich beim Fußball bleiben. Also man muss ja jetzt sagen, im Endeffekt, jetzt am Anfang waren natürlich alle geschockt, aber im Nachhinein wurde es gar nicht mehr so richtig ernst genommen. Ich weiß nicht, habt ihr den Artikel in der Süddeutschen gelesen? Der Kollege Philipp Seldorf hat geschrieben am Wochenende, Bayern gibt eine Lehrstunde modernen Fußball. Der größte Rekordmeister aller Zeiten bietet eine Leistung, die von Harmonie in der Mannschaft zeugt. Experten berichten von einem hinreißenden Schauspiel. Einzig der Platzverweis für Robben beruht auf unwahren Fakten. Also man sieht... Also die Leute machen sich im Prinzip mehr drüber lustig, als dass sie das ernst genommen haben. Und dann ist wieder meine Frage zurück, Mike. Ist es dann wirklich schützend für die Mannschaft, wenn auf einmal dann mehr über den Verein gelacht wird? Also dann hat es doch im Prinzip nichts gebracht oder sehe ich das jetzt falsch?
Also ich glaube schon, dass ich bin überzeugt, dass sie das bewusst machen wollten, ja, dass sie da bewusst auch die Mannschaft schützen wollten. So extrem, dass so über Bayern München gedacht, das wollten wir natürlich nicht. Ja.
Sie haben sich wieder aus dem Ruder gelaufen.
Ja, sie haben sich widersprochen in der Pressekonferenz, ja, haben wir gerade schon angesprochen. Und das wollten sie so nicht. Ja. Das hat Rummenigge heute Morgen, hast du gerade erzählt, auch mal angeschnitten, dass er damit nicht zufrieden ist, was Hoeneß da gesagt hat, weil 2 Minuten vorher hat Rummenigge komplettes anders.
Übrigens, ich fand es das auch nochmal gesagt, super unterhaltsam. Ich habe auf Twitter auch schon gefordert, dass man jeden Tag um 12 Uhr so eine PK machen sollte. Vielleicht sogar zur Primetime, weil das dann irgendwie sehr unterhaltsam ist. Mhm. Und ich fand überhaupt die Krönung, dass das Tic-Tac-Toe, die Pressekonferenz, wieder aufgetaucht ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob 11 Freunde das gemacht haben, ich glaube, die haben die Bayern-PK mit Tic-Tac-Toe O-Tönen aus der Pressekonferenz unterlegt.
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ja, also ich finde auf der anderen Seite, so schlimm das auch ist, was ich ja ausgeführt habe, aber so unterhaltsam ist es natürlich auch. Weil eins muss man den Bayern ja lassen. Alles, was sie sagen, hat Unterhaltungswert. Man schimpft immer über, ja, ist alles nur Bayern TV und Bayern Radio und die Zeitung und nur Bayern, Bayern, Bayern. Ja, aber liebe anderen Bundesliga-Vereine und Fans, ihr könnt das ja beenden, indem ihr auch unterhaltsam werdet, indem ihr Meister werdet, indem ihr die Bayern in die Schranken weist. Aber unterhaltsam ist das allemal, was die Bayern machen. Nur ein kleiner Tipp an Uli Hoeneß, und wir sind ja nun fast gleichaltrig. Lieber Uli, bitte überlege nochmal, woher du kommst, was du so in den letzten Jahren veranstaltet hast. Ein bisschen mehr Demut wäre irgendwann tatsächlich mal angebracht. Wir machen alle Fehler, aber dann sollte man aus diesen Fehlern auch lernen und nicht gleich wieder in alte Kerben einfach reinhauen.
Okay, um das Thema einmal noch kurz abzuschließen, eine letzte Frage an Mike. Und zwar, ist jetzt wirklich dein Eindruck, dass das durch diese Pressekonferenz es sportlich jetzt wieder bergauf geht? Also gegen Wolfsburg haben sie gewonnen. Ich behaupte, sie hätten auch gewonnen ohne diese Pressekonferenz.
Also persönlich habe ich gehofft, nach dem 2-1, als dann Robben war ja vorher runter, ne? 2, nee.
Nee, Robben ist runtergeflogen und dann ist das 2-1 gefallen. Und dann sind sie tatsächlich 10 Minuten mal kurz.
Dann haben sie ein bisschen gewackelt. Da habe ich echt gehofft, dass das Wolfsburg dann mal noch ausmacht. Aber weil dann wäre nicht richtig Theater gewesen in den Medien. Und ich glaube, dass das Bayern sowieso auf lange Sicht in der Saison oben mitspielen wird. Ja? Ich glaube auch, dass sie auch wieder Meister werden. Ja? Aber ob sie dauerhaft richtig in Fahrt kommen, da bin ich gespannt.
Okay, gut. Dann beenden wir das Thema und sagen aber trotzdem,
das war's noch nicht.
Weil ein Thema haben wir noch am Ende, und zwar kommen wir zu unserer Rubrik der Aufreger der Woche. Und Rollo, du hast vorhin schon ein bisschen angerissen, dein Aufreger der Woche, wie gesagt, Aufreger so als Überwort, kann positiv und negativ sein. Was war dein Aufreger? Abgesehen von der Bayern-Pressekonferenz
natürlich. Ja, das war der Negative, den haben wir, und Unterhaltsame, den haben wir abgeklärt. Aber unterhaltsam fand ich auch den positiven Aufreger. Ich muss mich auch irgendwo mal korrigieren. Ich habe vor der Saison gesagt, das wird wieder so langweilig. Bayern wird Meister und der HSV fällt im Abstiegskampf. Also ich korrigiere mich. Ich finde, die Liga macht richtig Spaß. Ich habe das genossen am Wochenende, eigentlich alle Spiele. Und das fing ja schon damit an, dass Frankfurt losgelegt hat in der Person von Jovic, wie die Feuerwehr. Absolut. Unglaublich, 5 Tore. Ich frage mich nur, warum hat ihm das keiner gesagt, dass wenn er noch eins schießt, den ewigen Rekord einstellt? Ich weiß nicht, aber das hätte ihm hier noch sagen sollen.
Er wurde dann ja ausgewechselt, konnte er
ja. Ja, aber dann, das hätte man dem Trainer dann sagen sollen. Der wusste das wahrscheinlich auch nicht mehr. Also damit fing es schon an. Dann die Spektakel von Gladbach, dann das Bremen-Spiel. Also ich finde...
Dortmund.
Dortmund ja auch, ne? Obwohl Stuttgart wirklich gut gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Aber es macht wieder Freude. Und vor allem Freude, wenn ich die Tabelle sehe, ne? Da oben. Ne? Wir können jetzt spekulieren. Die meisten werden wieder sagen, ja, Bayern wird Meister. Aber nein, ich glaube, die Chance ist für andere, wenn sie weiter mutig sind und konzentriert, groß, diesmal das zu unterbrechen. Also positive Aufreger, die Liga ist wieder da.
Mike, wird Bayern Meister?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Rollo behält recht und dass die anderen wirklich so konstant die Saison über weiter spielen. Dortmund bin ich mir sicher, dass es klappt mit Lucien Favre. Gladbach-Bremen haben wir gerade schon angesprochen. Mhm. Da bin ich mir eigentlich auch sicher, dass Gladbach immer wieder mal einen Ausrutscher hat, aber oben mitspielen wird, um die Champions-League-Plätze. Bremen, Europa-League-Platz und Frankfurt, hoffe ich auch, dass die Europa-League-Plätze irgendwie auch erreichen, weil sie einfach eine gute Mannschaft haben, einen guten Trainer. Rebovic macht einen guten Job dort. Ja.
Ich würde ganz gerne nochmal einhaken, speziell zur Eintracht, weil das ja wirklich jetzt spektakulär war. Die machen ja auch gerade so einen Wandel durch. Ich finde, das ist die dritte Mannschaft, die man so auf eine Ebene heben kann mit Gladbach und Bremen momentan, wo es am Anfang überhaupt nicht lief, als Titelverteidiger im Pokal ausgeschieden.
Kovac weg.
Und jetzt scheint es aber auf einmal zu laufen. Also, was ist denn da noch drin?
Wir sind jetzt in den Tritt gekommen, ne? Und ja. Haben da wirklich mit Rebic auch einen Spieler halten können, der zig Angebote hatte, ne? Also der für mich ein überragender Spieler ist, der, glaube ich, auch nächste Saison nicht mehr in Frankfurt spielen wird, der wird zu irgendeinem Top-Verein gehen, aber diese Saison spielt er noch dort und macht wirklich einen riesen Job dort. Auch andere Spieler.
Alea und Jovic.
Ja, Russ, ne? Der nach seiner Krankheit wieder zurückgekommen ist, ja, und wirklich Top-Leistung zeigt. Also anfangs super viele Schwierigkeiten, viele Spiele verloren und jetzt wirklich einen Tritt bekommen und haben sich hochgeklettert.
Gut, dann dein Aufreger. Sorry, ich habe dich gerade schon unterbrochen.
Ja, ich habe auch einen positiven Aufreger. Ich möchte hervorheben, Jonas Hofmann, der für mich letzte Saison gar nicht viel gespielt hat unter Dieter Hecking und jetzt eine neue Rolle eingenommen hat, sehr flexibel ist, 3 Tore gemacht hat am Wochenende, Stammspieler ist bei Gladbach und eigentlich für mich einer der besten Gladbacher jetzt in der Saison ist.
Nationalelf? Fragezeichen, womit wir wieder beim Thema wären?
Ja,
oder kommt das zu früh?
Das ist zu früh.
Ja, es geht ja immer relativ schnell. Ne? Weil, ja, es geht aber, trotzdem geht es immer relativ schnell. Ne? Wenn du mal 3-4 Spiele gut machst, stehst du schon direkt im Fokus der Nationalmannschaft. Für mich geht es auch zu schnell. Ich glaube, dass wenn er jetzt die nächsten 5 bis 10 Spiele weiter konstant gut spielt, dass er dann auf jeden Fall eine Chance verdient hat, dann in der Nationalmannschaft zu spielen.
Oder eingeladen zu werden. Dann schließen wir ab mit meinem Aufreger. Wir wollen natürlich noch mal ganz kurz ein bisschen internationaler werden. Hat zwar auch mit dem Deutschen zu tun, aber wer hat am Samstagabend Barcelona gegen Sevilla geguckt?
Ich habe nur die Ausschnitte gesehen, aber grandios. Außerdem aber, gute Besserung an Messi, das finde ich natürlich bitter.
Ja, aber
ja, gerade im Klassiko jetzt, ne? Sonntag ist Klassiko.
Sonntag ist Klassiko, richtig.
Ja, aber ich habe die Paraden von Ter Stegen.
Aber ja, genau, das ist auch mein Aufreger, nämlich Marc-André Ter Stegen. 4 unfassbare Paraden und davon 2-mal direkt hintereinander. Jetzt bleibt natürlich die Frage, womit wir jetzt wieder beim Thema wären. Ich will jetzt keine Torhüter-Diskussion wieder aufmachen, aber was muss der eigentlich noch alles machen, um ja wirklich mal die Chance zu bekommen, auch in der Nationalmannschaft dann mal von Anfang an zu spielen?
Zu den Bayern wechseln.
Ich hab ja damals schon gesagt, ne, dass beim ersten Podcast, den wir geführt haben, dass für mich Ter Stegen im Tor stehen müsste bei der WM. Bei Manuel
aber, Neuer, jetzt noch, aber jetzt noch nachträglich?
Nee, ich meine, ich komme. Nein. Ich wollte einfach nochmal zurücklenken. Ja? Also ja, damals habe ich gesagt, Ter Stegen für mich ein Riesentorwart, letzte Saison, Riesensaison gespielt. Manuel Neuer lange verletzt gewesen, keine Spielpraxis gehabt. Da war es für mich schon so, dass Ter Stegen auf jeden Fall die WM hätte spielen müssen. Und jetzt führt er die Leistung fort und ich glaube schon, dass er jetzt demnächst die Chance auch bekommen wird.
Okay, da sind wir gespannt. Im November ist die nächste Länderspielpause. Da sind wir mal gespannt, ob er drin steht. Gut, ja, dann sind wir doch recht zügig durchgekommen, trotz Bayern-Aufreger und allem anderen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Rollo, du guckst so frag.
Nee, ich, das, was ich für Bayern gesagt hatte, mit der Hoffnung verbinde ich auch mit Juri Löw, dass er tatsächlich jetzt nach dem Frankreich-Spiel die Augen aufmacht und nach Leistung aufstellt. Und da sind wir ja die ganze Zeit bei. Ich erwarte Ter Stegen im Tor und ich erwarte auch mal eine Nominierung von Philipp Max und auch von Kruse und Eggestein. Also irgendwann muss es ja mal richtig durchgehen. Und wenn Havertz nicht verletzt ist auch.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ronny, dein Wort in Jogis Ohren.
Ja, ich kann sehr gut mit ihm. Er ist eigentlich ein sehr netter Mensch. Ich verstehe nicht, was ihn da geleitet hat, so das durchzuziehen. Aber ich drücke ihm die Daumen, dass er die Kurve noch gerade rechtzeitig kriegt.
Wir hoffen, dass es in der Nationalmannschaft wieder bergauf geht. Also das Spielermaterial ist ja, glaube ich, da. Also, und dass er Umbruch kann, um nochmal ganz kurz beim Thema zu bleiben, hat er ja spätestens im letzten Jahr beim Confed Cup eigentlich schon bewiesen, oder?
Ja, das sollte er jetzt auch wieder gegen Frankreich zum Teil, das sollte er jetzt noch weiter forcieren. Und übrigens, weil das ja ansteht, ich drücke allen deutschen Mannschaften jetzt, auch den Bayern, die Daumen, dass alle uns gut vertreten, ne? Und auch Schalke, die so kriseln. Also ich wünsche mir, dass das alle da eine gute Figur abgeben. Die Hoffnung ist ja da nach den ersten Eindrücken und so weiter.
Das sieht ganz gut aus, ne?
Mal Zeit. Absolut. Also ich glaube, so erfolgreich im Europapokal wie diese Saison waren wir schon die letzten Jahre nicht mehr.
Nee, seit 9 Jahren oder so.
Das läuft. Aber vielleicht hat genau das auch jetzt mit dem Konkurrenzkampf und der spannenden Liga zu tun. Dann sind wir sehr gespannt, wie unsere europäischen Vertreter abschneiden unter der Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich darf an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr was bestellen wollt im Sport1-Shop auf das komplette Sortiment der ersten Liga mit dem Promocode Generation F, bekommt ihr diese Woche bis Freitag, bis einschließlich Freitag 10% Rabatt. Ich sag danke Rollo, danke nach Hamburg und ja, danke Mike, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Familienurlaub auf Mallorca. Viel Spaß am Meer oder in der Sonne. Was machst du jetzt noch?
Ich gehe jetzt in den Pool.
Ja, sehr gut. Wir gehen nicht in den Pool, aber wir wünschen dir natürlich viel Spaß.
Wir können in die Badewanne gehen.
Ja, gut, das mache ich. Und dann nächstes Mal sind wir hier im Trikot, ne? Egal in welchem. Ich zeige dir mal mein Rollo-Trikot oder eins meiner Rollo-Trikots.
Absolut, absolut. Okay, dann sage ich euch vielen Dank. Mein Name ist Matthias Dexheimer und ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.